Erster Gesang. Pfingsten. Das liebliche Fest war gekommen. Es grünten und blühten Feld und Wald. Auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken, übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen. Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Nobel, der König, versammelt den Hof, und seine Vasallen eilen gerufen herbei mit großem Gepränge. Da kommen viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lütke der Kranich und Markart der Herr und alle die Besten. Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in Feier und Pracht. Er lässt sie berufen, alle miteinander, so gut die Großen als Kleinen. Niemand sollte fehlen. Und dennoch fehlte der eine. Reinecke Fuchs, der Schelm, der vielbegangenen Frevels halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das böse Gewissen Licht und Tag, es scheuet der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt, und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, verschont er. Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage. Von allen seinen Vettern und Gönnern, von allen Freunden begleitet, trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte. »Gnädigster König und Herr, vernehmet meine Beschwerden. Edel seid ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr Recht und Gnade. So lasst euch denn auch des Schadens erbarmen, den ich von Reinecke Fuchs mit großer Schande gelitten. Aber vor allen Dingen erbarmt euch, dass er mein Weib so freventlich öfters verhöhnt und meine Kinder verletzt hat. Ach, er hat sie mit Unrat besudelt, mit ätzendem Unflat, dass mir zu Hause noch drei in bitterer Blindheit sich quälen. Zwar ist alle der Frevel schon lange zur Sprache gekommen, ja, ein Tag war gesetzt zu schlichten solche Beschwerden. Er erbot sich zum Eide, doch bald besann er sich anders und entwischte behend nach seiner Feste. Das wissen alle Männer zu wohl, die hier und neben mir stehen. Herr, ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, nicht mit eilenden Worten in so vielen Wochen erzählen. Hörte die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, alle zu Pergament, sie fasste die Streiche nicht alle, und ich schweige davon. Doch meines Weibes Entehrung frisst mir das Herz. Ich räche sie auch, es werde, was wolle. Als nun Isegrim mit so traurigem Mute gesprochen, trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, redte französisch vor dem König. Wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben als ein Stückchen Wurst in einem Wintergebüsche. Reinecke hab auch das ihm genommen. Jetzt sprang auch der Kater Hinze zornig hervor und sprach, »Erhabener Gebieter, niemand beschwere sich mehr, dass ihm der Bösewicht schade, denn der König allein. Ich sag euch, in dieser Gesellschaft ist hier niemand, jung oder alt, erfürchtet den Frevler mehr als euch. Doch Wackerlos Klage will wenig bedeuten. Schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen. Mir gehörte die Wurst. Ich sollte mich damals beschweren. Jagen war ich gegangen. Auf meinem Wege durchsuchte ich eine Mühle zur Nacht. Es schlief die Müllerin. Sachte nahm ich ein Würstchen. Ich will es gestehen. Doch hatte zu dieser Wackerlos irgendein Recht, so dankt er's meiner Bemühung. Und der Panther begann, was helfen Klagen und Worte? Wenig richten sie aus. Genug, das Übel ist ruchbar. Er ist ein Dieb, ein Mörder. Ich darf es kühnlich behaupten, ja, es wissen's die Herren. Er übet jeglichen Frevel, möchten doch alle die Edlen, ja, selbst der erhabene König, Gut und Ehre verlieren. Er lachte, gewänne er nur etwa einen Bissen dabei von einem fetten Kapaune. Lass euch erzählen, wie er so übel an Lampen dem Hase gestern tat. Hier steht er, der Mann, der keinen verletzte. Reinecken stellte sich fromm und wollte ihn allerlei Weisen kürzlich lehren und was zum Kaplan noch weiter gehöret. Und sie setzten sich gegeneinander, begannen das Credo, aber Reinecke konnte die alten Tücken nicht lassen. Innerhalb unseres Königs Fried und freiem Geleite hielt er Lampen gefasst mit seinen Klauen und zerrte tückisch den redlichen Mann. Ich kam die Straße gegangen, hörte beider Gesang, der kaum begonnen schon wieder endete. Horchend wundert ich mich, doch als ich hinzukam, kannte ich Reineken stracks, er hatte Lampen beim Kragen. Ja, er hätte ihm gewiss das Leben genommen, wofern ich nicht zum Glücke des Weges gekommen wäre. Da steht er, sieht die Wunden an ihm. Dem frommen Manne, den keiner zu beleidigen denkt. Und will es unser Gebieter? Wollt ihr Herren es leiden, dass so des Königs Friede sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird? Oh, so wird der König und seine Kinder noch späten Vorwurf hören von Leuten, die Recht und Gerechtigkeit lieben. Isegrim sagte darauf, so wird es bleiben, und leider wird uns Reineke nie was Gutes erzeigen. Oh, lecker lange tot, das wäre das Beste für friedliche Leute. Aber wird ihm diesmal verziehen, so wird er in kurzem etliche kühnlich berücken, die es am wenigsten nun glauben. Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jetzt die Rede, und mutig sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war.
»Alt und wahr, Herr Isegrim«, sagt er, »beweist sich das Sprichwort Feindesmund frommt selten. So hat auch wahrlich mein Oheim eurer Worte sich nicht zu getrösten. Doch ist es ein leichtes. Wär er hier im Hofe so gut als ihr, und erfreut er sich des Königs Gnade, so möge es euch sicher gereuen, dass ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Übles an Reineken selber verübet, übergeht ihr. Und doch, es wissen es manche der Herren, wie ihr zusammen ein Bündnis geschlossen und beide versprochen, als zwei gleiche Gesellen zu leben. Das muss ich erzählen, denn im Winter einmal erduldet er große Gefahren euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fischer geladen, fuhr die Straße. Ihr spürtet ihn aus und hättet um alles gern von der Ware gegessen, doch fehlt es euch leider am Gelde. Da berätet ihr den Oheim. Er legte sich listig gerade für tot in den Weg. Es war beim Himmel ein kühnes Abenteuer. Doch merket, was ihm für Fische geworden. Und der Fuhrmann kam und sah im Gleise den Oheim. Hastig zog er sein Schwert, ihm eins zu versetzen. Der Kluge rühret und regte sich nicht. Als wäre er gestorben. Der Fuhrmann wirft ihn auf seinen Karren und freut sich des Balges im Voraus. Ja, das wagte mein Oheim für Isegrim. Aber der Fuhrmann fuhr dahin, und Reineke war von den Fischen herunter. Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineken machte nicht länger zu fahren belieben, er hub sich, sprang vom Karren und wünschte nun auch von der Beute zu speisen. Aber Isegrim hatte sie alle verschlungen. Er hatte über Not sich beladen, er wollte bersten. Die Gräten ließ er allein zurück und bot dem Freunde den Rest an. Noch ein anderes Stückchen. Auch dies erzähle ich euch wahrhaft. Reineken war es bewusst, bei einem Bauer am Nagel hing ein gemästetes Schwein, erst heute geschlachtet. Das sagt er treu dem Wolfe. Sie gingen dahin, Gewinn und Gefahren redlich zu teilen. Doch Mühe und Gefahr trug jener alleine, denn er kroch zum Fenster hinein und warf mit Bemühen die gemeinsame Beute dem Wolf herunter. Zum Unglück waren Hunde nicht fern, die ihn im Hause verspürten und ihm wacker das Fell zerzausten. Verwundet entkam er, eilig sucht er Isegrim auf und klagt ihm sein Leiden und verlangt sein Teil. Da sagt jener, ich habe dir ein köstliches Stück verwahrt, nun mache dich drüber her und benage mir's wohl. Wie wird das Fette dir schmecken? Und er brachte das Stück. Das Krummholz war es, der Schlechter hatte daran das Schwein gehängt. Der köstliche Braten war vom gierigen Wolfe, dem Ungerechten, verschlungen. Reineke konnte vor Zorn nicht reden. Doch was er sich dachte, denket euch selbst. Herr König, gewiss, dass 100 oder darüber solcher Stückchen der Wolf von meinem Oheim verschuldet. Aber ich schweige davon. Wird Reineke selber gefordert, wird er sich besser verteidigen. Indessen, gnädigster König, edler Gebieter, ich darf es bemerken, ihr habet, es haben diese Herren gehört, wie töricht Isegrims Rede seinem eigenen Weibe und ihrer Ehe zu nahe tritt, die er mit Leib und Leben beschützen sollte. Denn freilich 7 Jahre sind's her und drüber, da schenkte mein Oheim seine Lieb und Treue zum guten Teile der schönen Frauen Gierenmund. Solches geschah beim nächtlichen Tanze. Isegrim war verreist. Ich sag es, wie's mir bekannt ist. Freundlich und höflich ist sie ihm oft zu Willen geworden. Und was ist es denn mehr? Sie brachte es niemals zur Klage. Ja, sie lebt und befindet sich wohl. Was macht er für Wesen? Wär er klug? So schwieg er davon, es bringt ihm nur Schande. Weiter, sagte der Dachs. Nun kommt das Märchen vom Hasen. Eitel leeres Gewäsche. Den Schüler sollte der Meister etwa nicht züchtigen, wenn er nicht merkt und übel besteht? Sollte man nicht die Knaben bestrafen, und ginge der Leichtsinn, ginge die Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen? Nun klagte Wackerlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren hinter der Hecke. Das sollte er nun lieber im Stillen verschmerzen, denn, wir hören es ja, sie war gestohlen, zerronnen wie gewonnen. Und wer kann meinem Oheim verargen, dass er gestohlenes Gut dem Dieb genommen? Es sollen edle Männer von hoher Geburt sich gehässig den Dieben und gefährlich erzeigen.
Ja, hätt er ihn damals gehangen, war es verzeihlich. Doch er ließ ihn los, den König zu ehren. Denn am Leben zu strafen gehört dem König alleine.
Aber wenigen Danks kann sich mein Oheim getrösten, so gerecht er auch sei und Übeltaten verwehret. Denn seitdem des Königs Friede verkündet worden, hält sich niemand wie er.
Er hat sein Leben verändert. Speiset nur einmal des Tages, lebt wie ein Klausener, kasteit sich, trägt ein herrenes Kleid auf bloßem Leibe und hat schon lange von Wildbrett und zahmem Fleische sich gänzlich enthalten.
Wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen. Malepartus, sein Schloss, hat er verlassen und baut sich eine Klause zur Wohnung. Wie er so mager geworden, bleich von Hunger und Durst und anderen strengeren Bußen, die er reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden? Dass hier ihn jeder verklaget, kommt er hierher, so führt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden.
Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen Henning der Hahn mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre ohne Hals und Kopf ward eine Henne getragen. Kratzfuß war es, die beste der eierlegenden Hennen.
Ach, es floss ihr Blut, und Reineke hat es vergossen. Jetzt so sollte es der König erfahren.
Als Henning, der Wackere, vor dem König erschien mit höchst betrübter Gebärde, kamen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Kreiernd hieß der eine, kein besserer Hahn war irgend zu finden zwischen Holland und Frankreich. Der andere durfte ihm zur Seite stehen, Kanthard genannt, ein stracker, kühner Geselle. Beide trugen ein brennendes Licht. Sie waren die Brüder der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder Ach und Weh. Es trugen die Bar zwei jüngere Hähne, und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen. Henning sprach, »Wir klagen den unersetzlichen Schaden, gnädigster Herr und König. Erbarmt euch, wie ich verletzt bin, meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke. Als der Winter vorbei und Laub und Blumen und Blüten uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut ich mich meines Geschlechtes, das so munter mit mir die schönen Tage verlebte. 10 junge Söhne mit 14 Töchtern. Sie waren voller Lust zu leben. Mein Weib, die treffliche Henne, hatte sie alle zusammen in einem Sommer erzogen. Alle waren so stark und wohlzufrieden. Sie fanden ihre tägliche Nahrung an wohlgesicherter Stätte. Reichen Mönchen gehörte der Hof uns. Uns schirmte die Mauer und 6 große Hunde, die wackeren Genossen des Hauses, liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben. Reineken aber, den Dieb, verdroß es, dass wir in Frieden glückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden. Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte beim Tore. Aber die Hunde bemerkten's, da mocht er laufen. Sie fassten wacker ihn endlich einmal und ruckten ihm das Fell zusammen. Doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Ruhe. Aber nun hört mich an. Es währte nicht lange. So kam er als ein Klausner und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannte es. Euer Siegel sah ich am Briefe. Da fand ich geschrieben, dass ihr festen Frieden so Tieren als Vögeln verkündigt. Und er zeigte mir an, er sei ein Klausner geworden. Habe strenge Gelübde getan, die Sünden zu büßen, deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen, zeigte sein Skapulier. Daneben wies er ein Zeugnis, das ihm der Prior gestellt, und um mich sicher zu machen, unter der Kutte ein herrenes Kleid. Dann ging er und sagte, »Gott dem Herrn seid mir befohlen. Ich habe noch vieles zu tun heute. Ich habe die Sext und die None noch zu lesen und die Vesper dazu.« Er las ihm gehen und dachte vieles Böse sich aus. Er sann auf unser Verderben. Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwinde den Kindern eures Briefes fröhliche Botschaft. Es freuten sich alle. Da nun Reineke Klausner geworden, so hatten wir weiter keine Sorge noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen vor die Mauer hinaus. Wir freuten uns alle der Freiheit. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebüsche hinterlistig, da sprang er hervor und verrannt uns die Pforte.
meiner Söhne schönsten ergriff er, dann schleppte er ihn von dannen, und es war kein Rat, nachdem er sie einmal gekostet. Immer versuchte es wieder, und weder Jäger noch Hunde konnten vor seinen Ränken bei Tag und Nacht uns bewahren. So entriss er mir nun fast alle Kinder. Von 20 bin ich auf 5er gebracht, die anderen raubt er mir alle. Oh, erbarm euch des bitteren Schmerzes. Er tötete gestern meine Tochter. Es haben Hunde den Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie. Er hat es getan, und nehmt es zu Herzen.
Und der König begann: Kommt näher, Grimbart, und sehet. Also fastet der Klausner, und so beweist er die Buße. Vernehmet, trauriger Henning, eurer Tochter ermangel es an nichts, was irgend den Toten nur zurechte geschieht. Ich lass ihr Vigile singen, sie mit großer Ehre zur Erde bestatten, dann wollen wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken. Da gebot der König, man sollte Vigilie singen. Domino placebo, begann die Gemeinde. Sie sangen alle Verse davon. Ich könnte ferner erzählen, wer die Lektion gesungen und wer die Responsen, aber es währte zu lang, ich lass es lieber bewenden. In ein Grab war die Leiche gelegt, und darüber ein schöner Marmorstein, poliert wie ein Glas, gehauen im Viereck, groß und dick, und oben darauf war deutlich zu lesen: Kratzefuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen, legte viel Eier ins Nest und wußte klüglich zu scharren. Ach, hier liegt sie, durch Reinekens Mord den ihren genommen. Alle Welt soll erfahren, wie bös und falsch er gehandelt, und die Tote beklagen. So lautete, was man geschrieben. Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, Rat mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie rieten zuletzt, man habe dem listigen Frevler einen Boten zu senden, dass er um Liebes und Leides nicht sich entzöge, er solle sich stellen am Hof des Königs, an dem Tage der Herren, wenn sie zunächst sich versammeln. Braun den Bären ernannte man aber zum Boten. Der König sprach zu Braun dem Bären: Ich sag es, euer Gebieter, dass ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet. Doch rat ich zur Vorsicht, denn es ist Reinecke falsch und boshaft, allerlei Listen wird er gebrauchen, er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen, hintergehen, wie er nur kann.
Mitnichten, versetzte zuversichtlich der Bär, bleibt ruhig. Sollt er sich irgend nur vermessen und mir zum Hohne das Mindeste wagen, seht, ich schwör es bei Gott, der möge mich strafen, wofern ich ihm nicht grimmig vergölte, dass er zu bleiben nicht wüsste.